Hallo und herzlich willkommen zum Otto-Talk der Nikolaus-August-Otto-Schule in Bad Schwalbach. In diesem Podcast interviewen wir Persönlichkeiten rund um unsere Schule, sprechen über die wichtigsten aktuellen Themen mit ihnen und alles andere, was ihr sonst nie zu Ohren bekommen würdet.
Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge des Otto-Talks. Wir begrüßen unsere Hörerinnen und Hörer und freuen uns sehr, auch die Co-Moderatoren begrüßen zu dürfen.
Das sind einmal die Hanna und der Julia aus dem GK Q2 vom Herr Reis. Das ist ein Profi-Leistungskurs.
Hallo. Hallo.
Und wir begrüßen natürlich unseren sehr verehrten Landrat, Herr Zehner.
Ja, hallo. Freue mich, heute bei euch sein zu dürfen.
Traditionsmäßig haben wir hier so eine kleine Box mit Fragen, die können Sie sich drei Fragen rausholen und dann einmal nacheinander vorlesen und beantworten.
Gut, mache ich natürlich gerne. Sekunde. Mal nach unten greifen hier, sehe ich das.
Okay, also fange ich mal mit Frage 1 an. Oliven oder Kapern? Ehrlicherweise keins von beidem, aber wenn, dann eher noch Kapern. Pizza oder Burger? Pizza. Fußball oder Basketball? Fußball. Habe ich selbst 17 Jahre lang gespielt. Wobei ich auch Basketball gerne gucke, aber Fußball war in der Tat der Sport, den ich am längsten selbst gemacht habe.
Sehr cool,
sehr cool. Wo haben Sie gespielt?
In Neuhof.
Ah, okay.
Sehr cool. Ja. Dann würde ich sagen, übergeben wir mal an unsere Co-Moderatoren und geben euch das Wort.
Hallo Herr Zehner, erst auch nochmal von uns. Also wir sind heute sozusagen so ein bisschen für das Politische verantwortlich. Ja. Und wir haben erstmal angefangen mit politischen Entweder-Oder-Fragen. Und zwar, also unsere erste Frage ist, entweder nur noch andere informieren über Instagram oder über Zeitungen?
Ja, ist schwierig. Also am Ende sozusagen gute Kommunikation ist dann gegeben, wenn ich alle Kanäle bediene. Das versuche ich auch. Ich glaube, dass Zeitungen aber ganz wichtig sind, weil Instagram ist ja ein reiner Sender-Empfänger-Kanal. Und Zeitungen haben natürlich über eine Redaktion und Journalisten mit einer entsprechenden Ausbildung auch die Möglichkeit, Informationen in Kontext zu setzen. Und gerade dann, in Zeiten, wo wir ja feststellen, dass es leider sehr viel auch Fake News oder Versuche gibt, Fakten anders darzustellen, ist es mein Anspruch an guten Journalismus, dass die das auch filtern, dass sie auch sagen, hier, wir haben das nachgeprüft, wir haben das gecheckt, das ist eine falsche Aussage. Und das kann Instagram halt nicht. Da müsste halt wieder irgendjemand auf Insta quasi eine Art Clearingstelle machen und müsste sich drum kümmern. Deswegen, auch wenn ich Insta sehr gerne selbst nutze und ich auch gut finde, dass man darüber in direkten Austausch tritt, die Presse hat eine wichtige Funktion in unserem Staat und deswegen sollten wir die auch stärken.
Okay. Ja, da kommen wir direkt passend zur nächsten Frage, nämlich jetzt geht es darum, wie sich selbst informieren, entweder nur noch Tagesschau schauen oder nur noch Lokalzeitung lesen, wie zum Beispiel den Wiesbadener Kurier.
Also die Lokalzeitung ist für mich sozusagen Standard. Das muss ich machen, weil die Dinge, die wir hier im Rhein-Taunus-Kreis entscheiden, die in den 17 Städten passieren, die stehen nur in der Lokalzeitung. Das wäre jetzt aber ehrlicherweise für mein Amt zu wenig. Ich lese am Tag, also als Zeitung fest die FAZ, den Wiesbadener Kurier. Ich habe dann noch sozusagen als Newsletter den Pioneer, den ich jeden Morgen bekomme, und das Handelsblatt Briefing. Und das ist sozusagen das, was ich morgens bei meinem ersten Kaffee dann auch einmal lese, konsumiere, um grob informiert zu sein. Und was ich immer mehr nutze, in der Tat, sind Podcasts. Also auch der Pioneer hat sehr interessante Podcasts und die höre ich dann ganz oft, wenn ich im Auto unterwegs bin. Weil das Schöne daran ist, dass ich die ja einfach hören kann, wenn ich gerade mal Zeit habe.
Okay, dann zu unserer letzten Frage. Sie waren ja sowohl Bürgermeister von Taunusstein und sind jetzt Landrat. Was davon würden Sie denn bevorzugen und warum?
Das ist sehr unterschiedlich. Bürgermeister in Taunusstein. Taunusstein ist ja meine Heimatstadt. Ich bin da geboren, also geboren bin ich in Wiesbaden, aber ich bin in Taunusstein aufgewachsen und habe mein Leben mit Ausnahme im Studium, da war ich mal weg, in Rom und in Mainz. Aber eigentlich immer dort gelebt. Meine Kinder leben da jetzt auch und also ich mit meiner Familie. Und das Bürgermeister der eigenen Stadt zu sein, das ist schon ein echtes Privileg. Der Kreis oder der Wirkungskreis als Landrat geht allerdings natürlich nochmal deutlich darüber hinaus. Es sind aber vor allen Dingen ganz andere Inhalte. Also ich sag mal, gerade wo ich heute bin, hier Schule, da hat man als Bürgermeister gar nichts mit zu tun. Erstmal für die Kitas zuständig. Das ist nochmal eine ganz neue Welt. Macht mir auch total viel Spaß, mich da seit anderthalb Jahren einzuarbeiten. Wir machen ja gerade ganz viel rund um Schuldigitalisierung und diese Dinge. Und ich bin ein Mensch, ich bin sehr neugierig. Und nach 10 Jahren als Bürgermeister habe ich für mich gespürt, ich brauche jetzt einfach mal was Neues. Und das war am Ende auch die Entscheidung zu sagen, okay, ich bewerbe mich, dann müssen dann ja noch Menschen wählen. Und als das dann passiert ist, bin ich jetzt seit 1,5 Jahren mit großem Enthusiasmus dabei, mich in die Aufgabe reinzuschmeißen.
Ja gut, Sie sagen ja auch selbst, Sie sind ja der Landrat des schönsten Kreises aus Deutschland oder so.
Ja, wenn ich gut drauf bin, sogar der Welt, aber mindestens mal Deutschlands, ja.
Ja, wie sind Sie denn an sich zur Politik gekommen?
Also ich würde sagen, sozusagen, weil wir ganz vorne anfangen, ich bin von der 5. Klasse bis zum Abitur immer Klassensprecher gewesen und war auch hinten raus irgendwann Schulsprecher. Also das heißt, viele meiner Klassenkameradinnen und Klassenkameraden hatten offensichtlich das Zutrauen in mich, wenn sie sagen, okay, wenn wir dem das anvertrauen, dann kriegt er das halbwegs vernünftig hin. Und da ich das auch sehr lange gemacht habe, habe ich offensichtlich auch einen vernünftigen Track Record gehabt. Und ich glaube sozusagen, das war der Einstieg. Ich habe dadurch gelernt zu reden. Ich habe auch keine Scheu, vor Menschen zu sprechen. Das hat mir dann auch im Studium genutzt. Ich habe als Moderator im Studium nebenher mein Geld verdient, auf Veranstaltungen für Firmen, auf Messen, weil ich einfach nie Scheu hatte, ein Mikrofon in die Hand zu nehmen, mich auf eine Bühne zu stellen und auch mal vor 1000 Menschen was zu sagen. Das hilft einem dann ehrlicherweise auch für das Amt eines Bürgermeisters oder eines Landrates oder überhaupt in der Politik. Ich war dann aber gar nicht so wie viele andere, die sehr früh angefangen haben, mich politisch zu engagieren. Das kam bei mir erst im Studium. Und dann war das so ein ganz klassischer Weg. Dann auch mit Anfang 20 wurde ich dann gefragt, ob ich bei einer Kommunalwahl im Stadtparlament mich aufstellen lassen möchte. Das ist ja noch rein ehrenamtlich. Das habe ich dann gemacht, wurde gewählt. Und dann gibt es ja bei den Kommunalwahlen die Möglichkeit, dass man kumulieren und panaschieren kann. Das heißt, man kann einem Kandidaten 3 Stimmen geben, wenn man dafür streicht man andere. So, und dann war es halt so durch den Betrieb meiner Eltern, wir hatten eine Bäckerei fast 123 Jahre und durch den Fußball war ich halt recht bekannt, so vom Namen und so weiter, und deswegen wurde ich sehr nach vorne gewählt. Ja gut, und dann fängt das an und dann engagiert man sich, dann war ich im Parlament, irgendwann war ich Fraktionsvorsitzender, dann war ich Parteivorsitzender und dann hat mein Vorgänger im Amt des Bürgermeisters gesagt, nach 12 Jahren, er hört auf, und dann haben halt ganz viele Menschen gesagt, überleg dir doch mal, ob du nicht in deiner Heimatstadt kandidieren willst. Mein Plan war es ehrlicherweise nie. Ich habe in Frankfurt gearbeitet und hatte auch dort eigentlich einen klaren Weg vor mir. Die Frage sozusagen mit dem Bürgermeister kam dann tatsächlich fast ein bisschen von der Seite, aber war natürlich dann eine Riesenchance und auch eine echt tolle Aufgabe, das in seiner eigenen Stadt zu machen.
Darf ich nochmal nachfragen, als was haben Sie vorher dann gearbeitet?
Ich war bei der Handwerkskammer, war dort Stabsbereichsleiter für den Bereich Koordination. Also ein bisschen was mit Politik hatte es zu tun, weil in meinen Verantwortungsbereich fiel die sogenannte politische Interessenvertretung. Das bedeutet, das Handwerk hat ja als Wirtschaftsverband auch die Aufgabe, sich gegenüber der Politik einzusetzen für die Interessen des Handwerks, der Betriebe. Da gibt es gesetzliche Fragen, da gibt es auch so Themen wie Vergaberecht, dass man auch an heimische Handwerksbetriebe, wenn wir so eine Schule neu bauen oder sanieren, dass da nicht nur Firmen aus Frankreich kommen, sondern auch hier vielleicht am besten ein Schreiner aus Bad Schwalbach. Und das waren so Themen, die wir da adressiert haben. Und ich habe die Vertretung des hessischen Handwerks in Brüssel bei der Europäischen Union damals aufgebaut. Und war sozusagen auch ganz oft in Brüssel gewesen und habe dann auch dort versucht, die besonderen Belange des deutschen Handwerks in Brüssel auch ein Stück weit noch stärker zu verdeutlichen, auch Beispiele zu geben, weil man da eben merkt, Brüssel ist sehr groß und wir sind in Deutschland an vielen Stellen so ein bisschen anders als alle anderen, sowas wie duale Ausbildung. Was im Handwerk ja ganz wichtig ist, gibt es in den meisten europäischen Ländern gar nicht. Und da geht es schon damit los, dass ich meine Hauptaufgabe in Brüssel war, den dortigen Menschen in der Kommission zu erklären, was ist eigentlich eine duale Ausbildung, wie funktioniert das, und ja, in der Tat, Betriebe zahlen jemandem was dafür, dass er eine Ausbildung macht. Das ist etwas, das gibt es so nur in Deutschland und in Österreich.
Boah, das würde man so wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, wenn man jetzt nicht so international dann vorher vertreten ist. Okay, dann waren Sie von Anfang an bei der CDU oder wie sind Sie zur CDU gekommen?
Ich bin sozusagen, wie gesagt, im Studium über einen Studienfreund, den heutigen Landwirtschaftsminister Ingmar Jung. Wir beide sozusagen haben uns im Studium kennengelernt. Er ist ja ein Rheingauer, ein Erbacher Bub, und wir kannten uns vorher schon vom Fußball, und so haben wir uns dann wieder getroffen und dann meinte er irgendwann, komm doch mal mit. Und dann bin ich dann irgendwann mal mitgelaufen zu einer Veranstaltung. Das fand ich dann in der Tat sehr nett, und dann ist das wie bei allem anderen auch. Ich habe dann halt Leute kennengelernt in der Jungen Union. Die waren nett, man hat sozusagen sich gut verstanden, und dann war ich sozusagen mit dabei. vom Hause aus war sicherlich sozusagen die CDU als konservative Partei etwas, was auch über mein Elternhaus geprägt mir schon immer nahe war. Also ich habe vorher schon CDU gewählt mit 18, war aber selbst nicht politisch aktiv. Das ist dann am Ende gekommen, wie bei vielem anderen auch. Also man lernt jemanden kennen, der macht das, der nimmt einen mit, man findet das gut und dann engagiert man sich. So kam ich dazu.
Na, wofür steht denn die CDU Ihrer Meinung nach? Was sind so die Kernelemente der CDU?
Ja, ich glaube, das wird wahrscheinlich jedes Mitglied der CDU auch ein bisschen anders beantworten. Ich glaube sozusagen, für mich steht eine CDU dafür, dass wir eben bestimmte Traditionen und Werte haben. Da zählt vor allen Dingen sozusagen auch die Tatsache dazu, dass wir in den Prinzipien von Familie einen sehr hohen Wert anerkennen. Ich glaube, dass viele gesellschaftliche Herausforderungen es bedarf, dass man in der Familie gut und sorgsam miteinander umgeht und dass man das aber auch gesetzlich anerkennt und auch gesetzlich schützt. Dass man aus diesen Traditionen auch ein Stück weit einen Halt gerade in der Zeit herleiten kann, wo ganz viele Dinge total in Bewegung sind. Wir erleben ja gerade ganz viel. Also ihr werdet als Generation plötzlich wieder mit Krieg beschäftigt. Den kannte ich nur aus dem Geschichtsunterricht und hat da auch in der Welt, bin in der Welt groß geworden, wo es keine Kriege gab. Also es gab einen Golfkrieg, aber der war weit weg. Den haben wir im Fernsehen gesehen. Das war das, was meine Schulzeit geprägt hat. Und ich finde, dann ist es eben wichtig, dass man so ein paar Traditionen, ein paar Bezugspunkte hat, wo man einfach auch Halt finden kann. Dann wird es sicherlich den einen oder anderen geben, der das auch auf ganz viele gesellschaftspolitische Felder reduziert. Ich bin dann, was diese Dinge anbetrifft, eher liberal. Ich sozusagen sage jetzt zum Beispiel, dass Menschen auch gleichgeschlechtlich heiraten können. Da habe ich überhaupt kein Problem mit, aber das ist dann eben, in der Partei gibt es auch unterschiedliche Sichtweisen. Ich gehöre sicherlich eher zum liberalen Teil der CDU und andere eher zu einem noch konservativeren. Aber das ist ja auch das, was ehrlicherweise meine Freude daran ausmacht, mich in der Partei zu engagieren, wo nicht alle dieselbe Meinung haben. Das denkt man manchmal von außen gar nicht so. Aber in der Tat gibt es bei uns auch viel Diskussionen intern über die Frage, wie beantwortet man was richtig. Und dann ist es dann auch die Aufgabe, dass man mit Selbstbewusstsein auch bei den internen Diskussionen seine Position vertritt. Und dann ist es am Ende Demokratie. Dann entscheidet eine Mehrheit und so treten wir dann auch nach außen auf. Aber ich sag mal, aus einer Tradition heraus feste Leitlinien für sich zu formulieren, die einem dabei helfen, die Fragen der Zukunft möglichst klug zu beantworten. Das ist für mich so ein bisschen der Grundkern von Konservativsein.
Okay, dann noch eine weitere Frage dazu. Sie haben jetzt gesagt, dass Sie eher in die liberale Richtung der CDU gehen. Können Sie dann konkret irgendwie benennen, wie Sie sich beispielsweise für die Gleichberechtigung der Geschlechter oder auch von Minderheiten einsetzen?
Naja gut, ich glaube, dass wir heute als Gesellschaft, also ich kann es jetzt nur sagen, ich bin jetzt Chef von knapp 1000 Mitarbeitenden, die Gleichberechtigung der Geschlechter haben wir bei uns im öffentlichen Dienst mittlerweile auf ein sehr, sehr weites Feld gehoben. Ich habe über 60% meiner Mitarbeitenden sind Frauen. Ich habe auch in Führungspositionen mehr als die Hälfte Frauen. Ich arbeite unglaublich gerne mit diversen Teams zusammen, weil ich mache das jetzt seit 12 Jahren. Es kommen immer die besseren Arbeitsergebnisse dabei raus. Weil Männer und Frauen gehen unterschiedlich an Fragen ran. Übrigens auch Altersgenerationen gehen unterschiedlich an Fragen ran. Meine persönliche Erfahrung ist, ein Team, was möglichst bunt aufgesetzt ist, Männer, Frauen, jung, alt, liefert am Ende gerade bei drängenden, krisenhaften Situationen die besten Ergebnisse. Die älteren Kollegen bringen ihre Erfahrung ein, die Jungen denken vielleicht mal um die Ecke. Frauen gehen ganz anders an Herausforderungen an, sehen auch oftmals sozusagen eher in einem großen, sozusagen vernetzten Struktursystem, wohin meine Geschlechtsgenossen oftmals sehr analytisch an Themen rangehen. Und so kommt man am Ende aber dann zu den besten Ergebnissen. Und das war jetzt auch nur eine prototypische Beschreibung. Es gibt Frauen, die sind genau andersrum und Männer, die sind unglaublich netzwerkorientiert. Also nochmal, man darf das jetzt nie sozusagen als apostrophieren. Aber das ist meine persönliche Erfahrung. Und ich glaube, dass man das eben auch erreicht hat, indem man das auch in Teilen normativ, also durch Gesetze verankert hat. Wir haben im öffentlichen Dienst eben auch tatsächlich die festen gesetzlichen Vorgaben, dass das eingehalten werden. Es gibt Frauenbeauftragte, es gibt Gleichstellungsbeauftragte, mittlerweile in Firmen auch. Und die sorgen natürlich auch dafür, dass wir, also gerade ich jetzt als Chef, das eben auch beachte. Wichtig ist aber irgendwann, es muss in Haltung übergehen. Ich mache das nicht, weil ich eine Frauenbeauftragte habe, die mir auf den Fuß tritt, sondern ich mache das, weil ich davon überzeugt bin, dass am Ende eine diverse Organisation bessere Ergebnisse aufstellt.
Dementsprechend heterogen gestalten Sie auch Ihr Team dann, oder?
Also genau. Also so wie es geht. Wir haben halt momentan einen total schwierigen Arbeitsmarkt. Also ich bin im ersten Schritt mal froh, wenn überhaupt jemand sich bewirbt. So, wenn dann sich noch jemand bewirbt, der Top-Kandidat ist und super Kompetenzen mitbringt, super. So, und wenn wir dann es natürlich schon schaffen, dass die Teams möglichst gut strukturiert sind, dann ist das ehrlicherweise aber total die Kür. Momentan muss ich an vielen Stellen feststellen, ich stelle Leute ein als sogenannte Quereinsteiger, die teilweise den Beruf gar nicht gelernt haben. Aber ich bin froh für jemanden, der kommt, den ich dann... Man spricht dann von Training on the Job, also quasi während er schon arbeitet, im Grunde genommen die nötigen Skills beibringe, damit er den Job machen kann, weil wir gar nicht mehr die Wahl haben, wie vor 20 Jahren zu sagen, okay, wenn du den Beruf oder die Ausbildung nicht hast, hast Pech gehabt, kannst nicht kommen. Da ist mittlerweile die Zeit einfach weiter. Wir verlieren unglaublich viele Mitarbeitende jetzt an den Ruhestand. Diese große Generation in den 60er Jahren, Ende der 60er geboren worden sind, die gehen irgendwann die nächsten 5 Jahre alle in Ruhestand. Ja. Und wir bekommen ungefähr nur die Hälfte an Menschen wieder zurück, einfach weil die anderen sind nicht geboren worden. So eine einfache mathematische Gleichung. Und deswegen müssen wir da uns auch neu aufstellen als Arbeitgeber. Aber Ziel ist es, gute Mischung.
Also der Fachkräftemangel betrifft auch ganz stark den Reiker- und Taunuskreis.
Alle. Es gibt niemanden mehr. Uns ist noch nicht mal mehr der Fachkräftemangel. Mittlerweile ist es ein Arbeitskraftmangel. Das erzählen mir auch die Kollegen, also die Menschen, die in der Wirtschaft Verantwortung tragen. Früher war es in der Tat so, man hat einen Facharbeiter gesucht. Heute sagt der eine oder andere schon, ich bin froh, wenn überhaupt einer kommt. Ich bilde mir den dann aus, dass er mir möglichst viel hilft. Und das ist schon eine ganz neue Entwicklung, die wir da jetzt haben und die wir die nächsten 10 Jahre noch anhalten.
Aber für, ich weiß nicht, für jüngere Menschen, so wie wir jetzt in der Schule, ist es ja eigentlich ein Vorteil. Also ja. Wir haben dann auf dem Arbeitsmarkt viel freiere Wahlmöglichkeiten, wahrscheinlich auch bessere Jobangebote und können wahrscheinlich auch dann, haben eine bessere Grundstruktur zum Verhandeln auch wahrscheinlich.
Absolut, das beobachten wir auch heute schon. Ich glaube auch, eure Generation geht viel selektiver an das Thema heran. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man sich aber auch privat sehr früh damit beschäftigt, was könnte denn ein Beruf sein, den ich mir vorstellen kann. Ich glaube, wir müssen auch, oder das wäre mein Rat, dass man auch mit seinem persönlichen Umfeld, seinen Eltern oder anderen Menschen, wo man einen Zugang hat, mehr darüber spricht, was ein Beruf ist. Weil wenn man abends oder wenn ich junge Menschen frage, was machen denn deine Eltern? Die Antwort ist ja, also meine Mutter arbeitet in der Bank. Dann ist das erstmal richtig. Aber in der Bank kann man sehr viele Berufe machen. Also ich sag mal, das kann die Vorstandsvorsitzende der Bank sein. Das kann eine Mitarbeiterin sein, die an der Kasse arbeitet und am Service mit den Menschen Kontakt hat. Das heißt, es gibt in Firmen ganz viele verschiedene Berufe. Und darüber muss man auch sprechen, um auch zu verstehen, was bedeutet dir der Beruf? Was muss ich dafür machen? Was tue ich denn aber auch in diesem Beruf den ganzen Tag? Denn ich glaube, das ist einfach wichtig, um für sich auch herauszufinden, worauf habe ich eigentlich Lust? So, und dann, klar, habt ihr die Chance heute über, KI-gesteuerte Suchmaschinen wie Perplexity natürlich innerhalb von Sekunden unglaublich gute Informationen zu bekommen. Das war zu meiner Zeit, ich habe 1998 Abitur gemacht, war die einzige, also die Standardrolle war, man ist zum Arbeitsamt zur dortigen Studienberatung gegangen und bekam dann so Broschüren. Das war damals sozusagen die Berufsinformation. Hier, eure Schule macht eine super Messe, wo sich Arbeitgeber vorstellen können, das finde ich wirklich ganz großartig. Und dann habt ihr eben über das Internet natürlich auch eine sehr große Verfügbarkeit um Infos. Das ist aber auch ein Problem. Wenn man unheimlich viele Infos hat, hat man irgendwann das Gefühl, man steht in einem riesen Süßwarenladen, irgendwie sieht alles lecker aus und man weiß überhaupt nicht, was man nehmen soll. Und deswegen wäre mein Rat, frühzeitig wirklich mal in sich hineinzuhören, woran habe ich Spaß, was sind meine Talente und wenn ich das dann übersetze, was könnten da hinten dann für Berufe stehen und dann auch mal ausprobieren, sich mal angucken, ist das, was ich mir vorstelle, eigentlich das, wie es dann tatsächlich ist. Aber im Ergebnis habt ihr sehr gute Voraussetzungen, einen großartigen Job über viele Jahre zu machen, der auch Spaß macht.
Also Sie hatten jetzt auch schon das Thema KI angeschnitten. Mhm. Das KI-Thema gehört jetzt zu so einem allgemein großen Überthema, das Thema der Digitalisierung, das heutzutage quasi über allem steht. Und da würde ich Sie einfach mal fragen, wie beurteilen Sie denn den Stand der Digitalisierung in den Schulen des Rheingau-Taunus-Kreises?
Wir haben sehr viel an Hardware in die Schulen gebracht über den Digitalpakt 1. Wir haben allerdings sozusagen die Frage, wie steuern wir das strategisch? Das hatten wir zu dem Zeitpunkt leider nicht wirklich ausgearbeitet. Das machen wir jetzt. Wir haben gerade letzte Woche im Schulausschuss unseren Entwurf für den Medienentwicklungsplan vorgestellt. Wir haben ihn auch schon der Kreisschülervertretung vorgestellt, den Kreiselternvertretern. Das geht jetzt im Mai dann auch nochmal oder im Juni in die Fachausschüsse, soll im Juli beschlossen werden. Und dort legen wir im Grunde genommen eigentlich alles fest, was man dann an Plan braucht, um digitale Schule von Grunde auf richtig zu denken. Weil was wir zum Beispiel völlig unterschätzt haben, ist, früher im Klassenzimmer, ich habe als Schulträger einmal eine Kreidetafel oder eine Schiefertafel gekauft. Die hing 100 Jahre in dem Zimmer, die ging nicht kaputt. Man hat neue Kreide gekauft, man hat ein Waschbecken gehabt. Jemand, der geschwätzt hat, hat die Tafel sauber gemacht. Das war's. Heute hänge ich Panels da rein, die haben eine Halbwertszeit von 5 bis 7 Jahren. Die sind ungefähr 800 Mal so teuer wie eine Kreidetafel und alle 7 Jahre muss ich sie austauschen. Ich habe einen Service, weil eine Kreidetafel, die war morgens nicht auf Standby, sondern im schlimmsten Fall war sie dreckig. So, heute kommst du in den Unterricht als Lehrer oder als Schüler und stellst plötzlich fest, toll, geht nicht. Ja, wer kommt denn jetzt? So, das heißt, ich habe plötzlich viel, viel größere Bedarfe, Service, Support, auch IT-Kenntnisse. Das haben wir zum Beispiel bei dem ganzen Hype wir statten jetzt jeden Raum mit dieser Technik aus, haben wir das, glaube ich, nicht ausreichend bedacht. Für uns als Kreisverwaltung ist das eine Riesenherausforderung, weil ihr müsst euch vorstellen, unsere IT-Abteilung war vorher eine IT-Abteilung wie in einer normalen Firma. Wir hatten 1000 Mitarbeitende, jeder von denen hat einen Computer und eine Telefonanlage, das haben die gemacht. So, und jetzt haben wir auf einmal 42 Schulen, wo ein Haufen Technik reingekommen ist. Perspektivisch, wir haben auch in unserem Medienentwicklungsplan drin, dass wir die Schülerinnen und Schüler über ein sogenanntes Elternfinanzierungsmodell mit iPads ausstatten wollen, ab Klasse 7. Das heißt, ich habe perspektivisch irgendwann alle Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 mit einem iPad, die haben ein sogenanntes MDM-System. Das heißt, das wird dann so sein, ihr kommt in die Schule rein, ihr könnt das zu Hause nutzen, wie ihr wollt, auch mit allen Apps, die euch eure Eltern erlauben. In dem Moment, wo ihr in die Schule kommt, seht ihr aber nur noch die pädagogische Oberfläche. Alle anderen Apps sind gesperrt. Snapchat, Insta, alles weg. Ihr habt nur noch die schulische Oberfläche, damit ihr auch hier konzentriert arbeiten könnt. Das ist eine sehr komplexe IT-Anforderung und wir reden halt am Ende im Kreis, wir haben 20.000 Schüler. So, das heißt, wenn ich jetzt mal hochrechne, ich wäre wieder nur ein Unternehmen und ihr wärt meine Mitarbeitenden, hätte ich auf einmal eine Größe, 20.000 Mitarbeiter, das wäre ich im Rhein-Main-Gebiet unter den Top 5 Arbeitgebern. So, aber unsere IT-Architektur und auch meine Kolleginnen und Kollegen müssen ja mit der Aufgabe mitwachsen. Und da sind wir gerade dran und deswegen sage ich, ich glaube, wir sind gerade dabei, echt richtig gute Voraussetzungen zu schaffen, einen echten, sehr cleveren Plan zu haben, wie wir es machen. Aber da steckt unheimlich viel Arbeit noch drin, damit wir das wirklich so haben, dass ihr morgens hier in die Schule kommt, die Technik in der Regel läuft, wenn es Probleme gibt, schnell behoben wird und parallel dazu auch diese ganze Technik pädagogisch sinnvoll in euren Unterricht integriert wird, weil wenn am Ende sozusagen ein smartes Board oder ein iPad quasi nur ein Ersatz für einen Overhead-Projektor ist, dann ist das nicht die Digitalität, die ich mir vorstelle.
Ja, also gerade wenn es so um Digitalisierung geht, da wird ja in Deutschland immer ganz groß auch in der Politik gesagt, wir müssen mehr digitalisieren, es muss einfach mehr mit Technik gearbeitet werden. Aber zum Beispiel in Schweden, ich glaube, die sind uns jetzt 8 bis 10 Jahre in der Entwicklung voraus, jedenfalls was die Digitalisierung angeht. Da werden gerade die iPads beispielsweise in den Schulen wieder abgeschafft und die Grundschüler fangen da jetzt zum ersten Mal an, wieder mit Büchern zu lernen. Mhm. Und das hat man gemacht, weil die sozialen Kompetenzen total zurückgegangen sind, auch der Ausdruck, wie Schüler sich ausdrücken können, wie sie lesen können, weil eben das iPad teilweise vorgelesen hat. Mhm. Und sehen Sie da nicht auch die Gefahren, dass wir dann den gleichen Fehler machen sozusagen?
Wenn wir es genauso machen würden, wäre es so. Aber deswegen haben wir uns beispielsweise in unserem Medienentwicklungsplan eben dafür ausgesprochen, die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler erst ab der Jahrgangsstufe 7, weil wir bewusst sagen, in der Grundschule müssen wir diese Grundfähigkeiten, und das fängt leider bei so Dingen nochmal an wie Stifthaltung, Schreibbild. Wir stellen einfach fest, die Schülerinnen und Schüler kommen heutzutage nicht mehr aus der Kita und können das schon. Da ist es ja eigentlich mal ehrlicherweise nach dem hessischen Bildungs- und Erziehungsplan haben wir ja eine Erziehung von ich sage jetzt mal Grippe bis qualifiziertem Schulabschluss. Und früher war es so, in der Kita sollten schon die Grundlagen gelegt werden für Stifthaltung. Das macht man natürlich mit Malen und nicht mit Schreiben. So, und darauf aufbauend hat man dann in der Schule Schreiben gelernt und das hat man verfestigt. So, und idealerweise müssen diese Grundprinzipien erst gelernt werden. Also du musst sauber und gut auf Papier schreiben, bevor du dann mit dem iPad sozusagen anfängst, im iPad zu schreiben. Das ist schon meine feste Überzeugung. Deswegen kann man trotzdem in der Grundschule natürlich auch mal ein iPad mal punktuell einsetzen, auch die Kinder daran führen. Aber der Grundunterricht in der Grundschule und auch für mich in Klasse 5 und 6 muss noch analog sein, mit digitalen Unterstützung. Und ab Klasse 7 könnte man dann anfangen, tatsächlich auch zu sagen, okay, jetzt machen wir den Rollenwechsel und gehen stärker in den digitalen Unterricht. Und das Analoge ist quasi mal möglich. Mhm. Bis zur Klasse 6 oder inklusive Klasse 6, finde ich, müssen wir aber diese Grundkenntnisse beibringen. Und ich glaube, dann können wir diese Entwicklung, die man in Schweden beobachtet hat, auch ein Stück weit verhindern.
Ja.
Wie wird denn dann versucht, den Schülern beizubringen, verantwortungsbewusst auch mit den digitalen Medien umzugehen? Weil das ist ja auch ein großes Problem mit Cybermobbing und allem, dass die Kinder dann quasi ein Gerät in die Hand bekommen, aber überhaupt nicht in die Hand genommen werden, überhaupt keine Anleitung, wie sie damit umzugehen haben und dann ganz schnell irgendwelchen Unfug treiben oder Zielfeuer von irgendwen werden. Gibt es da irgendwelche Pläne, dass dann quasi das auch mit in den Schulalltag einzubauen?
Ist es ja schon. Also ich glaube, es sind an allen Schulen, soweit ich das mitbekomme, jedenfalls mal an den weiterführenden Schulen haben wir Medienpädagogen oder Lehrerinnen und Lehrer, die das Thema Medienpädagogik auch aktiv ansprechen, gerade in den Eintrittsklassen, Klasse 5, Klasse 7 ist auch nochmal so ein Übergang, wenn es in die Mittelstufe geht, ist das ja an vielen Curricula auch Teil sozusagen, also punktuell, also es ist nicht ein ganzes Schuljahr, aber dass man mal aufklärt, hier Leute in Chats und was für Gefahren gibt es. Ich sage es aber auch ganz ehrlich, das ist vor allen Dingen in erster Linie zunächst mal die Aufgabe der Eltern. Und das ist leider etwas, was ich auch immer wieder sehe, dass man sich dann im Zweifel diese Aufgabe entzieht. Ich bin Vater von zwei Kindern, die eine ist 11, die andere ist 13. So, das ist genau das Alter, in dem ich zu Hause Diskussionen führe. Ich sage es jetzt auch in aller Ehrlichkeit, ich habe neulich gesagt, es gibt kein Snapchat. Und ja, auch wenn alle von euch oder wenn viele in der Klasse haben, dass es Snapchat gibt, ich habe meiner Tochter erklärt, was meine Gründe dafür sind. Das hat sie auch verstanden und ich habe ihr vor allen Dingen versucht zu vermitteln, ich erlaube dir das nicht, weil ich dich ärgern will. Ich sage, ich erlaube dir das nicht, weil ich dich liebe. Und weil ich eine Aufgabe habe als Vater, dich auch ein Stück weit vor Dingen zu beschützen. Ja, wir müssen gleichzeitig unsere Kinder also befähigen, ab einem bestimmten Alter selbst zu wissen, wie ich mich in diesen Medien bewege, um nicht Opfer von Missbrauch zu werden. Wie auch immer der aussehen kann. Das kann Mobbing sein, das kann aber am Ende sozusagen auch Sexting sein, das können andere Dinge sein, das können gewaltverherrlichende Videos sein, das kann sozusagen eine Anstiftung für eine Radikalisierung sein. Ich muss ja am Ende versuchen, die Kinder dahingehend zu stärken, dass sie erkennen können, meint derjenige das ehrlich und gut oder werde ich gerade instrumentalisiert? Das reine Verbot hilft nicht. Aber in bestimmtem Alter muss man, glaube ich, auch bestimmte Apps einfach sozusagen auch sagen, es gibt einen Grund, warum die ab bestimmtem Alter eben erst freigegeben werden. Nur wenn Eltern das ignorieren und machen die Jugendfilter-Einstellung weg und ich öffne damit quasi eine Welt, wo die meisten Eltern gar nicht wissen, welche Abgründe Kinder finden können, wenn sie keine Steuerung und Reglementierung erfahren. Ich weiß das, weil ich mich regelmäßig mit den Polizisten des Landeskriminalamtes zusammensetze, erklärt bekomme, was gerade Trends sind, was passiert. Und glaub mir, ich bin 46 Jahre alt, ich lerne dort Dinge, ich sehe dort Dinge, die ich kaum ertragen kann. Und habe ich eine grobe Vorstellung, was passiert, wenn das jemand sieht, der 10 Jahre oder 11 Jahre ist. Und das ist am Ende auch unsere Aufgabe als Erwachsene, als Eltern. Schule muss auch ein Stück weit miterziehen, aber die Kernaufgabe von Schule ist, euch auszubilden, euch Wissen zu vermitteln. Auch diese Form von Wissen, aber die Eltern müssen mitmachen. Wenn du in der Schule sagst oder gesagt bekommst, das darfst du alles nicht machen. Und zu Hause ist es, wenn ich mal so frank und frei sagen kann, scheißegal. Ja, was ist denn dann die Botschaft an das Kind? Ja gut, dann okay, zwischen 8 und 1 lass ich mal sein, aber 13 Uhr 15 gehen wir mal rein ins Portal und gucken, ob wir irgendwie mal ins Darknet reinkommen. Das kann es ja nicht sein. So, und das hat man ja früher auch nicht gemacht, wo es halt nicht digital war, sondern das echte Leben. Und wir müssen als Gesellschaft diese Aufgabe gemeinsam nehmen. Es gibt diesen schönen Satz, du brauchst ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Genauso ist es. Jeder muss seinen Teil machen. Auch wenn ihr Sport macht, wenn du Judo machst, dein Trainer ist auch eine Bezugsperson für dich oder deine Trainerin. Der wird dir im Zweifel, wenn der was sieht, was du nicht gut machst, auch sagen, aber das war jetzt, Julian, ganz ehrlich, das war für die Füße. So, und genau darum geht's. Wir als Erwachsene haben eine Aufgabe, euch zu sagen, wie wirkt das, was ihr tut und was tut ihr auch besser nicht. Und man darf nicht als Eltern sagen, ich bin irgendwie der beste Kumpel von meinem Kind, ist nicht die Aufgabe. Die Aufgabe als Eltern ist, ein Kind so zu erziehen, dass ich später mit diesem Mensch befreundet sein werde. Ich bin aber nicht mit euch befreundet, ich bin dein Vater und ich muss an manchen Stellen auch klar sagen, das geht und das geht nicht.
Wie stehen Sie denn dann zu dem Handyverbot an den Schulen, das jetzt umgesetzt werden soll hier in Hessen?
Ich finde das gut. Ich finde das deswegen gut und gleichzeitig sage ich, ich trete dafür ein, sozusagen ab der 7. Klasse euch ein iPad zur Verfügung zu stellen, um damit zu arbeiten. Aber das Handy ist sozusagen, wenn wir das eben machen, ist es dann kein Arbeitsmedium, sondern es ist ein reines privates Kommunikationsmedium oder im Notfall, dass man mal jemanden anrufen kann. Und damit ist für mich das Thema, dass man es in der Schule zunächst mal außen vor lässt, weil wir einfach auch sehen, dass über das Handy leider auch wieder sehr viele Dinge passieren. Du hast es angesprochen, Cybermobbing in Chatgruppen, wie auch immer, die in der Schule nichts zu suchen haben. Das ist übrigens auch ein Riesenunterschied zu früher. Es gab schon immer in der Klasse Mobbing, seit Jahrzehnten. Es war aber früher so, es fand quasi persönlich statt. Das heißt, es gab auch eine Chance, dass Lehrerinnen und Lehrer das mitbekommen haben. Aber jedenfalls ist man irgendwann mal nach Hause gegangen. Und dann war vielleicht auch der, wo man auf dem Kicker war, der war ja auch nicht da. Durch Chats ist das Ganze 24 Stunden, 7 Tage die Woche möglich. Du hast überhaupt keine Zeit mehr, um dich da rauszunehmen, wenn du das Opfer bist. Und das ist für eine kindliche Psyche eine Katastrophe. Und deswegen müssen wir, wenn wir eben sehen, dass leider Menschen sowas immer wieder tun, müssen wir Schutzmechanismen einführen.
Ja, das Problem ist ja auch häufig, Sie haben es auch schon angesprochen, dass den Eltern da ja so viel Verantwortung zukommt. Wenn die Eltern dann eben versagen, aus welchen Gründen auch immer, dann gibt es ja sozusagen niemanden so richtig, der das abfangen kann. Also wenn die Schule eher ein Ort ist zum Vermitteln von Wissen, die meisten oder manche Lehrer können ja auch gar nicht damit umgehen, teilweise mit den Schülern, oder die Schüler wollen sich nicht den Lehrern anvertrauen. Gibt es da vielleicht irgendwie Möglichkeiten, wenn das Elternhaus sozusagen wirklich versagt und das Kind sich nicht traut, sich jemandem anzuvertrauen, da dann irgendwie Abhilfe zu schaffen?
Das ist der Grund, warum wir Schulsozialarbeit eingeführt haben. Und wir sind, glaube ich, der Landkreis, der das mit als erstes eingeführt hat und auch mittlerweile mit am umfangreichsten einführt. Wir haben es an Grundschulen. Es gibt heute noch in Hessen, ich glaube, die Mehrheit der Landkreise hat immer noch nicht Schulsozialarbeit an Schulen, an Grundschulen, sondern nur an weiterführenden Schulen. Wir haben es an Grundschulen und weiterführenden Schulen, weil wir eben auch sehen, die Tendenzen fangen mittlerweile einfach früher an. Und ich glaube, das ist zumindest meine Rückmeldung, ich kenne ja auch einige meiner Schulsozialarbeiterinnen, Schulsozialarbeiter, dass das einfach Menschen sind, denen man sich vielleicht dann doch eher mal anvertraut und eher mal das Gespräch sucht. Nur wichtig ist natürlich, es reicht ja erstmal nicht, sich dann jemandem anzuvertrauen. Es muss ja was passieren. Und dann komme ich natürlich irgendwann doch wieder zur Thematik. Dann ist ja eines der möglichen nächsten Gespräche, das spricht man natürlich dann mit der Schülerin, mit dem Schüler konkret ab, aber zu sagen, okay, wollen wir jetzt mal zunächst mal mit deiner Klassenlehrerin ins Boot holen? Oder wollen wir mit deinen Eltern mal ein Gespräch führen? Also am Ende komme ich trotzdem immer wieder zu dem Punkt, wir müssen ja dann irgendwann helfen. Also der Schulsozialarbeiter kann ja nicht für 1000 Schülerinnen und Schüler sozusagen der Problemonkel sein, der auch noch alle Probleme direkt löst, sondern er wiederum muss dann natürlich sich Leute holen und dann bildet man ein starkes Team und kümmert sich um das, was das Kind hat. Aber genau das ist der Grund, warum wir Schulsozialarbeit eingeführt haben, weil wir einfach gesehen haben, das würde auch ehrlicherweise Lehrerinnen und Lehrer auch teilweise wirklich überfordern. Also die haben schon auch ordentlich was zu tun. Ich habe einen großen Respekt vor dem Lehrerinnen- und Lehrerberuf und deswegen haben wir die Schulsozialarbeit eingeführt.
Gibt es denn Bildungsangebot für die Eltern, dass die sich quasi, wenn sie sagen, ja, ich möchte mein Kind da unterstützen, dass die da irgendwelche Anlaufstellen haben?
Gut, wir machen ja ganz viel, also auch das wieder ein bisschen schulbezogen, aber es gibt, glaube ich, immer wieder 5. Klasse Elternabende, wo dann der Polizei, also der Medien, in Medien sozusagen relevante, ausgebildete Kollege der Polizei kommt und referiert ein bisschen, was passiert. Die Lehrer, die im Bereich Medienpädagogik eine besondere Ausbildung haben, referieren. Man muss es natürlich auch sozusagen, man muss zuhören und man muss es dann vor allen Dingen zu Hause umsetzen. Es gibt in dem Sinne, glaube ich, nicht zu wenige Informationsangebote. Am Ende, und das gehört auch zur Wahrheit dazu, auch Eltern heute haben auch wenig Zeit, oftmals arbeiten beide. Also wenn man das als Eltern nicht macht, dann ist ja der Grund dafür nicht, dass diese Eltern, die es nicht tun, jetzt irgendwie schlechte Menschen wären. Also das gibt es auch immer wieder mal, dass es wirklich jemand ist, der einfach, ich sag's mal ganz ehrlich, ein Knallkopf ist. Aber die allermeisten Eltern wollen gute Eltern sein. Und die allermeisten Eltern wollen für ihre Kinder das Beste. Und dann haben wir sozusagen, kommt das Leben dazwischen. Mit ganz viel, mit Stress, mit Aufgaben, mit Themen, was ich dann, die Oma ist krank und auch das bindet Aufmerksamkeit. Und das alles heutzutage zu jonglieren, ist echt nicht einfach. Und von daher, ich glaube, Informationsangebote gibt es genug. Das Wichtigste ist, dass man versucht, sich die Zeit dafür zu nehmen. Und das ist, Zeit ist heute eines der knappsten Güter überhaupt.
Wenn Sie das schon ansprechen, also dass die Menschen immer weniger Zeit haben, könnte da nicht auch KI sozusagen den Menschen in Teilen ersetzen? Also wenn jetzt beispielsweise Elternabende, hatten wir gerade, die könnte man ja theoretisch auch durch eine KI organisieren lassen zum Beispiel. Und wo sehen Sie bei KI generell, beim Einsatz in der Gesellschaft, wo sehen Sie da Chancen und Risiken?
Also ich habe vor kurzem das Glück, einen sehr renommierten Wissenschaftler zu dem Thema zu hören. Und was ich an dem Vortrag großartig fand, war, er hat das Ganze mal anders aufgezogen. Er hatte ein positives Zukunftsbild. Wenn man heute von KI spricht, hat man ja ganz oft, oh, die KI, die interessiert sich selbst, dann übernimmt die Weltherrschaft und Terminator und wie auch immer. Ja. Natürlich kann man mit KI, wird man mit KI am Ende auch schlechte Dinge tun können. Aber er hat ein wunderbares Beispiel gebracht. Er hat gesagt, jeder von uns hat zu Hause ein Messer in seiner Schublade in der Küche, das hat eine Klinge von 20 Zentimetern. Und trotzdem rennt nicht jeder mit dem Messer raus und sticht irgendjemanden ab. Ja, aber auch das Messer ist ein Werkzeug, was ich zu schlechtem benutzen kann. KI ist auch erstmal nichts anderes als ein Werkzeug. Und du kannst es auch für verdammt gute Dinge benutzen. Also das Messer zum Schneiden von Brot und die KI beispielsweise. Er hat mir dann hat in dem Vortrag 5, 6 aktuelle Medizin-KIs gezeigt. Und er sagt, es ist in den nächsten 5 bis 7 Jahren hochwahrscheinlich, dass wir über KI in der Wissenschaft 90% der Krebserkrankungen werden heilen können. Das ist seit Jahrhunderten die größte Geißel der Menschheit, ist der Krebs. Es wird immer noch ein paar Krebsarten geben, wo das nicht funktioniert, einfach weil die aus bestimmten Gründen, ich bin selbst kein Arzt, ich kann es nicht sagen, aber vom Prinzip war das toll zu hören. In Indien gibt es eine KI, die die 20 gängigsten Lungenkrankheiten mit einer 98%igen Diagnosesicherheit dadurch diagnostiziert, dass das gemachte Lungen-CT in die KI eingelesen wird. Das heißt, das macht den Arzt nicht unnötig, aber Indien ist ein Land mit über 1 Milliarde Menschen. Ich kann mehr Patienten versorgen, wenn die KI im Grunde genommen das CT einliest und der Arzt dann natürlich sagt, okay, es ist Tuberkulose und jetzt kriegst du die Medikamente, musst das machen und das ist der Weg. Das ist der Umgang mit der Krankheit, dafür brauche ich immer noch einen Arzt, aber viele Dinge im Bereich der Diagnostik werden wegfallen. Wir haben in München steht einer der modernsten KI-gesteuerten Operationsroboter, für die Operationen an Gehirnen bei Gehirntumoren. Das waren früher Operationen, die dauerten 8 bis 10 Stunden. Die Patienten lagen Wochen im Krankenhaus. Heute werden diese Operationen von diesem Computer, ohne dass ein Arzt noch aktiv teilnimmt, in 30 bis 45 Minuten gemacht. Und die Menschen können 4 Tage später das Krankenhaus verlassen. Also es hat unglaublich auch positive Effekte. Wir konzentrieren uns als Menschheit nur manchmal so unglaublich gerne auf die schlechten Sachen. Und man darf die nicht ausblenden, weil das wäre naiv. Aber ich glaube, wir alle müssen lernen, mal wieder mehr über die positiven Dinge zu sprechen. Dann hat man auch nicht so viel Sorge und so viel Angst, sondern ich sage ein Stichwort oder ein Schlüsselwort für mich, was ich auch meinen Mitarbeitern immer gerne sage, weil mir irgendwie auch gefühlt nur Krisen, Zukunftsfreude. Wir haben jeden Grund, Zukunftsfreude zu entwickeln. Und jeder glaubt immer, er lebt in der schlechtesten und schwierigsten Zeit. Ich glaube aber, wenn du 1945 so alt warst, wie ihr heute seid, in einem völlig zerstörten Deutschland, nicht wissend, was in den nächsten Jahren passieren wird. Vielleicht war dein Vater noch in Kriegsgefangenschaft irgendwo in Russland und ob du den jemals wiedersehen würdest, ob du überhaupt jedem dein Leben bis dahin gesehen hast, wusstest du nicht. Ich glaube, dass diese Generation auch große Herausforderungen hatte. Wie haben wir auch? Die hatte jede Generation. Nur was wir uns nicht abtrainieren dürfen, das ist diese auch ein Stück weit das Selbstbewusstsein und die Freude daran zu sagen, okay, es ist ein Problem, dann lösen wir es.
Ah, wo sehen Sie denn die positiven Chancen von Schulen jetzt, von KI jetzt konkret auf Schulen bezogen? Irgendwie im Unterricht, in der Verwaltung?
Also im Unterricht ist natürlich, also ich glaube sozusagen, künstliche Intelligenz wird, also das verändert schon sehr vieles, um nicht zu sagen alles. Das hat schon, fängt damit an, dass viele Berufe, die wir heute noch quasi als gesichert ansehen, durch KI in weiten Teilen ersetzt werden. Das bedeutet, wir müssen natürlich auch die Ausbildung verändern. Wir müssen auch, Schule wird sich verändern müssen. Ich finde den Umgang mit Literatur ganz wichtig, aber es geht eigentlich nicht mehr darum, dass ihr 5 Strophen von der Glocke auswendig könnt, sondern ihr müsst eher verstehen, was hat den Literaten, den Autor bewogen, eine solche Geschichte in seiner Zeit zu schreiben, wo es auch unglaubliche Veränderungen gab. Also Schiller und Goethe muss man in ihrer Zeit sehen. Welche Rolle hatten diese beiden? Freiheit, Demokratie, Entwicklung von Wissenschaft. Das war sozusagen das, was hinter Schiller und Goethe steht. Der Text transportiert das nur mit einer Geschichte. Das ist das, was ihr können und verstehen müsst, weil dahinter steht, auch ihr kämpft jetzt wieder um Freiheit, um Meinungsfreiheit, um sozusagen eine neue Welt, in der ihr einen Umgang mit Digitalität finden müsst. Und ich glaube, es wird diese Kreativität wird einer der Schlüsselkompetenzen der Zukunft sein, weil auswendig lernen werdet ihr nichts mehr müssen. Und das verändert Berufe fundamental. Juristen mussten über Jahre hinweg sehr gut sich Dinge einprägen, machen, tun. Das wird über künstliche Intelligenz in Zukunft ganz andere Herausforderungen für diesen Beruf sein. Manche Berufe wird es gar nicht mehr geben, das muss man auch in aller Ehrlichkeit sagen. Dafür entwickeln sich gerade ganz neue. Prompt Engineering, also der Prompt, mit dem ich sozusagen die KI nutze, das ist ein Beruf, den gab es vor einem Jahr. Den gab es wahrscheinlich schon, aber nur in irgendwelchen Silicon Valley KI-Studios. Mittlerweile gefühlt, ich nutze auch KI jeden Tag. Lerne immer noch dazu, habe leider zu wenig Zeit. Ich würde gerne mal so einen Lehrgang machen, wie ich besser selbst auch prompte. Aber wir bringen es uns halt so ein bisschen handsam bei und das ist jetzt eine Aufgabe, die wir, glaube ich, in Schule haben, euch stärker auf diese Frage vorzubereiten. Ich glaube schon, irgendwann wird ein Teil auch eines Unterrichts sein, wie designe ich einen Prompt so, dass ich im Dialog mit der KI möglichst sehr gute Ergebnisse bekomme, wenig Fantasien, also wo die KI quasi einfach irgendwas erzählt, nur damit sie dir den Eindruck vermittelt, sie gibt dir eine Antwort. Weil das kannst du im Zweifel ja gar nicht mehr auseinanderhalten. Also muss dein Prompt möglichst gut sein, damit dein Ergebnis möglichst gut ist. Und das ist zum Beispiel eine Kompetenz, wo ich fest davon überzeugt bin, die wird in den nächsten Jahren irgendwann auch Eingang in den normalen Schulunterricht finden müssen.
Also dazu habe ich letztens vor einiger Zeit eigentlich schon auch mal gelesen, dass mit gerade der Entwicklung von KI, die viele Arbeitsplätze jetzt auch ersetzt, dass dadurch in der Zukunft nicht nur Kreativität gefordert wird, sondern auch ganz viel mehr komplexes Denken, weil die KI ja sehr viel schon abnimmt. Mhm. Aber gleichzeitig ist da ja diese Schwierigkeit, die KI nimmt im Alltag ja schon sehr viel ab, das heißt, wir lernen weniger kritisches Denken, aber dann in der Arbeit oder wiederum im Alltag muss man mehr kritisch denken. Das ist ja ein großer Widerspruch eigentlich.
Und deswegen ist es so wichtig, diese Kompetenzen im Umgang mit KI zu entwickeln. Wenn KI dazu führt, in der Tat, dass wir alle total bequem werden, dann wird es schwierig. Du musst wissen, KI ist ein Instrument und KI, falsch angewendet, erzeugt falsche Ergebnisse und dann feierst du dich am Ende für falsche Infos. So. Und das muss man wissen. Deswegen ist das Thema Prompt Engineering so wichtig. Mhm. Auch überhaupt verstehen, was ist KI? Ich meine, es gibt nicht die KI. Es gibt, also ChatGPT ist ein Large Language Model. Die dahinterstehende Mathematik wurde in den 60er Jahren des letzten Jahrtausends entwickelt. Das ist jetzt nicht alles neu. Man hat nur mittlerweile Rechenleistung, also KI-Chips, die es in einer Geschwindigkeit möglich machen, dass ich heute jetzt im Handy hier was eingebe und gefühlt mit einer Latenz von einer Sekunde später schmeißt mir GPT sozusagen dann das Ergebnis aus. Das war bislang der limitierende Faktor. Die Mathematik dahinter, die gibt es schon seit 60, 70 Jahren. Und das besser zu verstehen und auch die unterschiedlichen KI-Modelle zu verstehen, wo setze ich welche KI wie ein, ist ein Thema, was mindestens genauso viel Veränderungen bringen wird, ist Robotik. Etwas, was wir bei uns in unserem Land noch viel zu wenig diskutieren. Aber China ist da wie in vielen sehr viel stringenter unterwegs, weil sie einfach ein anderes Politikmodell haben. Wir haben ein demokratisch auf Diskussion und Dialog orientiertes Entscheidungsfindungssystem. China hat eine kommunistische Einparteienherrschaft. was der Führer sagt, wird gemacht. Und der Führer hat vor einigen Jahren gesagt, ich möchte, dass perspektivisch 30% der Industriearbeitsplätze in China von Robotern ersetzt werden. Und die sind auf dem Weg. Das heißt, wir werden in den nächsten 10 Jahren, das ist meine These, ja, mal gucken, wenn man 10 Jahren den Podcast anhört, ob ich recht hatte, wir werden es in den nächsten 10 Jahren erleben, dass produktive Tätigkeiten, die zurzeit von Menschen gemacht werden, von humanoiden Robotern erledigt werden. Warum humanoid? Weil unsere Welt für uns gebaut ist. Also für Wesen mit 2 Beinen und 2 Händen. Deswegen bewegen sich humanoide Roboter auch am intuitivsten in diesem Raum. Das heißt, wir werden an Fabrikanlagen nicht mehr diese Roboter wie heute mit diesem komischen Arm, sondern stehen echte Roboter, wie man so ein bisschen aus Hollywood kennt. Die gibt es ja auch schon. Wenn ihr bei Nvidia seht, gibt es zurzeit 10 Robotertypen, die mit Nvidia-Chips sozusagen getestet werden. Und China ist auch dort sehr, sehr weit, Amerika auch. Und das wird so sein. Und dann habe ich im Grunde genommen eine Technik, die alles kann. Und dann hat die eine Software. Und die Software heißt dann, du fertigst Elektroautos. Die nächste Software könnte aber auch sein, du bist Gartenlandschaftsbauer. Also du legst einen Garten an, du pflanzt Gras, du baust eine Trockensteinmauer. Der nächste könnte sein, du bist Maurer, also du Betonierer, du baust ein Haus. Vom Prinzip wissen, was ich wie ein Software-Update dann auf den Roboter aufspiele und er im Grunde genommen, wenn man so will, die gängigsten Prozesse und Handlungen dann auch einfach machen kann. Auch da sieht man wieder die Verbindung von KI, weil das ist sozusagen die Software-Triebfeder für diese Roboter, mit Robotik wird die Art, wie wir leben, fundamental verändern. Und da müssen wir halt als Gesellschaft mitdenken, müssen dann überlegen, was ist dann unsere Aufgabe? Und das wiederum beeinflusst natürlich dann auch die Frage, was wird denn eigentlich in 10 oder 15 Jahren noch, oder was wird dann in der Schule und wie unterrichtet, damit man euch als Schülerinnen und Schüler auf diese Welt sehr gut vorbereitet. Aber sie hat Chancen, nicht Risiken. Also sie hat auch Risiken, aber sie hat vor allen Dingen Chancen.
Was ist dazu, also das ist jetzt ein bisschen abseits des Themas, aber gerade so die großen Kulturen der Vergangenheit, ich weiß nicht, die Römer, die Maya, die alle sind nur bis zu einem bestimmten Entwicklungspunkt gekommen und dann sind sie sozusagen untergegangen. Und wir erleben ja jetzt so im letzten Jahrtausend und auch jetzt in diesem Jahrtausend, dass unsere menschliche Entwicklung immer mehr Fahrt aufnimmt. Also das Ganze geht viel schneller jetzt, Stück für Stück. Und irgendwie kann es ja sein, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, also gerade jetzt so mit dem riesigen Wachstum der Menschheit und allem, dass wir nicht mehr hier leben können. Also dass Technologie eigentlich unser Ende bedeuten könnte, irgendwie.
Das könnte so sein, das war ja die Prognose des Club of Rome und ehrlicherweise nach dem, was der Club of Rome geschrieben hat, wären wir alle schon gar nicht mehr da. Denn was der Club of Rome ausgeblendet hat, ist die Fähigkeit des Menschen der technisch innovativen Sprungentwicklung. Und deswegen ist meine These, wir werden Themen wie CO2-Reduzierung, Carbon Storage, auch so Themen wie Energiebereitstellung über beispielsweise vielleicht so Themen wie Fusionsreaktoren, die sozusagen ohne großes spaltbares Material in quasi unerschöpflicher Art und Weise Energie generieren können. Ich glaube, dass wir das in diesem Jahrhundert entwickeln werden und das ist eine Riesenchance für die Menschheit. Da bin ich fest von überzeugt, weil die Lernkurve, die wir gerade durch den Einsatz von KI, was Rechenleistung anbetrifft, machen, ist exorbitant. Ja. Und am Ende ist vor allen Dingen Rechenleistung entscheidend, weil ich sozusagen simuliere Modelle. Und wenn ich innerhalb von einer Sekunde 1 Million Modelle simuliere, ist halt sozusagen der Entwicklungszyklus sehr viel kürzer. So, und deswegen glaube ich, dass wir diese großen fundamentalen Probleme lösen. Und es gibt ein wunderbares Buch, was ich euch empfehle, Factfulness, wo man im Grunde genommen, wo der Autor ist ein Schwede, mal auch darlegt, dass wir gerade westlichen Menschen haben immer noch so einen ganz schlechten Eindruck über die Entwicklung der Menschheit. Also irgendwie alle in Afrika hat kein Kind Zugang zu Bildung und alle irgendwie sterben ganz früh. Die Zahlen sagen was anderes. Natürlich gibt es Kindersterblichkeit in Afrika oder in Indien. Aber verglichen mit dem vor 100 Jahren gab es eine unglaubliche Entwicklung nach vorne. Wir haben aber natürlich durch die Allverfügbarkeit von Bildern den Eindruck, es ist immer noch überall alles ganz furchtbar. Es ist auch noch genug zu viel Elend in der Welt und zu viele Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Wasser und zu essen haben. Aber der Zugang gerade von Mädchen zu Bildung ist in den letzten 100 Jahren unglaublich gestiegen. Er ist noch nicht bei 100%, wo er hingehört. Aber er ist weit besser als das, was wir manchmal empfinden. Und das ist auch so ein Dilemma, gerade für uns westliche Menschen. Und ich glaube, deswegen die Menschheit steht nicht zur Disposition, wo wir uns ehrlich machen müssen, weil am Ende war ja die Maya, die Römer, die alten Griechen, es waren ja alles Menschen, es ist ja nicht so, dass irgendwann nie was anderes kam. Die Frage sozusagen, welche Zivilisationen erreichen welchen Höhepunkt? Wir haben jetzt die westliche Zivilisation mit einer sehr starken europäischen Zentriertheit. Hat sicherlich jetzt in den letzten 300 bis 350 Jahren eine Blütezeit erlebt. Also alle großen, auch ideengeschichtlichen Themen sind sicherlich eher europäisch gewesen. Ein paar tausend Jahre davor waren es die Chinesen. Die Chinesen haben auch immer noch das Selbstbewusstsein, wie jetzt jüngst wieder im Zollkonflikt einer der dortigen Menschen gesagt hat, uns gibt es seit 3000 Jahren, uns gibt es auch nach Donald Trump. So, das ist halt auch so eine typische chinesische Haltung und die ist ja auch nicht unbegründet. Das heißt, wahrscheinlich erleben wir wieder eine stärkere Verlagerung auch in den asiatischen Raum. Also Indien und China werden sicherlich zwei Mächte sein, die in den nächsten 200 Jahren den Takt mit angeben werden. Deswegen wäre es für uns Europäer wichtig, dass wir begreifen, wir müssen wirklich mal geeint und gemeinsam handeln, weil nur dann haben wir eine Relevanz in der Welt. Wenn Deutschland oder Frankreich oder England alleine in der Welt herumstolpert, sind wir schlicht nicht mehr relevant. Wir sind nur relevant, wenn wir als Europäer gemeinsam auftreten.
Ja, es gibt ja auch diese Idee vom, ich glaube, allgemeinen, vom Land, das die ganze Welt umspannt, irgendwie ewiger Frieden, aber das ist wahrscheinlich eher utopisch.
Ich fürchte auch, weil natürlich sehr viele Machtinteressen und Partikularinteressen dieses Grundbild diskreditieren. Und man muss halt ehrlicherweise sagen, gehen wir wieder zurück hier in die Schule. Wir Menschen sind unvollkommene Wesen. Es gäbe kein Mobbing in WhatsApp, im Klassenchat, wenn wir alle gut wären. Und wenn das in der Klasse schon nicht zwingend funktioniert, wie soll es dann bei 8 Milliarden Menschen funktionieren? Deswegen haben wir irgendwann erkannt, wir müssen Systeme schaffen, die den Menschen einhegen. Also ideengeschichtlich, Ludwig Feuerbach, der Mensch ist des Menschen Wolf oder der Mensch ist des Menschen Gott. Das kann man sozusagen entgegenhalten. Ich fürchte, nach den Erfahrungen der letzten 1000 Jahren, wird man den Mensch, der des Menschen Wolf ist, nicht ausschließen können. Deswegen sollte man ihn mit einem Regelsystem versehen, wo wir zumindest für alle anderen den Grundschutz schaffen, dass der ein Wolf ist, nicht agieren kann, wie er will, sondern dass wir den in ein System einbringen. Und ich glaube, das muss man eher dann auf die Welt interpolieren. Momentan erleben wir allerdings einen Weg zurück. Also wir hatten eine Herrschaft des Rechtes nach dem Zweiten Weltkrieg. Es wird sukzessive gerade ein Stück weit wieder geschliffen. Das ist eine schlechte Entwicklung.
Wo hatten Sie denn bisher Ihre größten Herausforderungen in Ihrer Lebenszeit, in Ihrer Amtszeit? Wo waren Sie erstmal kurz, mussten Sie innehalten und nochmal überlegen und mussten nochmal genauer über etwas nachdenken, wo Sie gemerkt haben, oh, das ist gerade ganz schön viel, ganz schön komplex, da brauche ich vielleicht etwas länger für, als ich anfangs erwartet habe?
Das passiert immer wieder und das, also ich sag mal, großen Krisen der letzten Jahre. Ich habe ja als Bürgermeister, ich fange 2014 an, ein Jahr später kam die erste Flüchtlingskrise. Das war natürlich wirklich ein massiver Einschnitt. Wir waren in Taunusstein auch, hatten ein sogenanntes Erstaufnahmeeinrichtung in der Silberbachhalle in Wien. Die haben wir betrieben über mehrere Monate. Wir haben die Menschen dezentral untergebracht. Ich hatte Bürgerversammlungen, ich hatte Bedrohungen, Morddrohungen. Also das war schon eine Entwicklung, die war nicht so schön. Dann kam Corona, das muss ich zugeben, ist rückwärts betrachtet wahrscheinlich das, was mich als in der Rolle als Bürgermeister am meisten zerrissen hat, weil ich hatte Maßnahmen zu erklären und ich habe ja auch, bin ja jemand, ich mache viel mit Videos und so weiter, um zumindest den Menschen zu versuchen zu erklären, warum wir Dinge tun. Da musste ich ja mit bisweilen Dinge erklären, die ich selbst, also ich hatte zwar verstanden, aber ich habe den Sinn schon auch hinterfragt. Gleichwohl mal meine Rolle eine andere. Als Bürgermeister bin ich völlig frei. Ich bin Behördenchef und dann habe ich ein Stück weit auch die Regeln, die von oben kommen, umzusetzen und sie dann auch zu erklären. Das hat mich innerlich mitunter sehr zerrissen und mit Blick jetzt zurück muss man auch sagen, ich glaube, die größten Dinge müssen wir uns gegenseitig im Bereich der Schülerinnen und Schüler verzeihen. Meine kleine Tochter wurde eingeschult in Corona. Die hat ein halbes Jahr lang keine große Pause gehabt. Die hat nach einem halben Jahr mir erzählt, Papa, wie schön war das? Ich war heute mit allen meinen Mitschülern zusammen auf dem Schulhof. Und da bin ich innerlich zusammengezuckt, weil ich gesagt habe, was haben wir diesen Kindern angetan? Und ehrlicherweise aber auch nicht, weil wir es irgendwie schlecht wollten, sondern am Ende, weil das, was uns an Informationen zur Verfügung stand, den Schluss nahegelegt hat, dass es wahrscheinlich das Sinnvollste ist. Und das ist dann auch der entscheidende Punkt. Wir müssen immer versuchen, aus dem, was wir gemacht haben, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und ich sage auch meinen Kolleginnen und Kollegen immer, Fehler passieren jeden Tag, auch mir. Unser Anspruch muss sein, dass ein Fehler aber immer nur einmal passiert oder besser gesagt zweimal, ein erstes und ein letztes Mal. Wir müssen aus diesen Dingen lernen. Und wenn die nächste Pandemie kommt, dann müssen wir uns anders aufstellen. Wenn die nächste Flüchtlingskrise kommt, müssen wir uns anders aufstellen. Jetzt haben wir die afrikanische Schweinepest, die interessiert jetzt Leute außerhalb der Jagd und der Bauern nicht so, aber die bindet gerade unglaubliche Ressourcen, auch finanziell bei uns. Es kommt leider in viel kürzeren Abständen, kommen diese Krisen, und das ist eigentlich die Hauptherausforderung, mit denen wir zurzeit arbeiten.
Was ist denn Ihr Hauptmotivationsmotor? Was hält Sie immer am Ball? Was sorgt dafür, dass Sie immer weitermachen, selbst wenn halt so große Krisenzeiten bevorstehen?
Also am Ende geht's eigentlich im Grunde genommen darum, ich habe schon immer in meinem Leben gerne Verantwortung übernommen. Und ob es jetzt als Bürgermeister war oder jetzt als Landrat, ich habe auch keine Angst davor. Ich habe auch keine Angst, Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich sehe, dass ich Dinge verändern kann, die auch bleiben, wo auch Dinge gut geworden sind, wo ich auch sagen kann, okay, das haben wir gut gemacht, dann ziehe ich daraus auch eine tiefe Zufriedenheit gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Und zum Beispiel jetzt, dass wir diesen Medienentwicklungsplan im Grunde genommen in einem Dreivierteljahr auf den Weg gebracht haben. Also als ich mein Amt angetreten habe, sage ich aller Ehrlichkeit, war der Bereich Schuldigitalisierung schwierig. Und eines meiner Kernversprechen war, ich kümmere mich darum, dass es besser wird. Und dass wir jetzt im Grunde genommen in einem Dreivierteljahr diesen Medienentwicklungsplan, der echt richtig gut ist, auf den Weg gebracht haben, mit Schülern, mit Lehrern, mit Eltern, mit meiner IT, mit dem Fachdienstschule, mit dem staatlichen Schulamt, also mit allen Stakeholdern, die man da heute so hat, ist ja echt nicht einfach. Und wir jetzt darauf loslegen können, da gehe ich dann abends nach Hause und denke mir so, ja, es ist leider noch 500 Probleme übrig geblieben, aber eines haben wir jetzt mal gelöst. So, und daraus kriegt man, also daraus ziehe ich tatsächlich auch dann die Freude, jeden Morgen wieder aufzustehen und das zu machen. Und der große Vorteil ist, wenn du morgens aufstehst, du weißt nicht, welche Krise dich um 10 Uhr ereilt. Das ist auch ein großer Vorteil. Wenn ich immer alles vorher gewusst hätte, weiß ich nicht, ob ich mich immer zur Wahl gestellt hätte. Aber das ist das Schöne am Leben. Man weiß nicht immer, was vorher kommt. Und wenn man dann drin ist, hat man auch gar nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken. Dann gilt es wirklich zu sagen, okay, du brauchst die guten Leute und du brauchst die richtigen Leute um dich herum, du brauchst ein gutes Team. Ich treffe ja auch die Entscheidung nie einfach aus der hohlen Hand allein, sondern ich berate mich mit meinen Menschen. Und da bin ich ganz wie Steve Jobs, der immer gesagt hat, ich versuche, die besten Menschen einzustellen und dann erkläre ich denen nicht, wie sie ihren Job machen müssen. Sondern wenn ich die besten Köpfe einstelle, dann sollen die mich darin beraten, wie ich die besten Entscheidungen treffe und nicht umgekehrt.
Und was könnten Sie uns, um sozusagen motiviert zu bleiben in einer Welt, die ja irgendwie doch eher zum Pessimismus einlädt, was können Sie uns da mitgeben, so wir jetzt als jüngere Generation?
Ich glaube ehrlicherweise, dass das Wichtigste ist, dass ihr versucht, euch die Informationen zu holen, die es gibt, die aber leider zu wenig in der Zeitung stehen über die Dinge, die gut sind. Ich habe euch ja versucht, auch mal gute Beispiele rund um KI zu geben. Und allein diese Aussage, wir schaffen es wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren oder 7 Jahren, 90% der Krebserkrankungen zu heilen, kann verhindern, dass möglicherweise ihr, eure Eltern, eure Großeltern an einer Krankheit sterben in diesem Zeitraum, an denen sie vor 20 Jahren gestorben wären. Also ich finde, das ist eine verdammt gute Nachricht. Und ja, es bleiben noch ein Haufen Probleme, aber ich glaube, es gibt auch sehr, sehr viel guten Anlass, sehr positiv in die Zukunft zu blicken. Ich nehme nur auch wahr, dass unsere Informationen, die wir ungefragt bekommen, sehr viel an negativen Botschaften enthalten. Und ich glaube, das, was ich euch rate, ist, immunisiert euch ein bisschen gegen diesen ganzen Crap, der euch in eurer Social-Media-Bubble quasi vor die Nase gefalzt wird, weil leider diese krassen Botschaften, die krassen Nachrichten durch die Algorithmen immer wieder in deine Timeline reingespült werden. Und dann entsteht der Eindruck, alles ist scheiße. Aber es ist nicht alles scheiße. Es gibt ganz viel Gutes. Und wenn ihr beispielsweise auch einen guten Dienst machen wollt, erzählt auch euren Freunden davon, von den Dingen, die gut sind. Sucht gezielt danach. Stellt in KI mal die Frage, wobei wird KI helfen, dass unsere Welt in 10 Jahren besser ist? Und dann lest nach und dann geht in ein Thema rein und stellt nochmal Nachfragen bei Perplexity und dann redet mit euren Freunden drüber. Ihr müsst selbst die positiven Reize schaffen, damit ihr aus dieser Spirale rauskommt, weil ich fürchte, wenn ihr die Tagesschau anmacht oder wenn ihr bei YouTube reingeht oder bei TikTok, in der Regel sieht man nur Mist. So, und das zieht einen runter. Und das ist auch übrigens neu. Das gab es in meiner Generation nicht. Da gab es nur die Tagesschau. So, die waren in der Regel auch alle irgendwie schwierig, die Nachrichten. Aber es waren halt 15 Minuten am Tag, ja. Und wenn ich Glück hatte, musste ich sie noch nicht mal gucken. So, aber heute, ihr seid komplett über euer Handy mit der gesamten Welt verbunden. Und das kann halt auch echt problematisch sein für eure Psyche. Und deswegen mein Rat ist, sucht euch die positiven Nachrichten, redet darüber, konditioniert euch um. Das ist das Entscheidende. Ihr werdet zur Zeit von eurem Handy in eine Negativspirale konditioniert. Ihr kommt nur raus, wenn ihr euch aktiv positiv konditioniert. Übrigens bei TikTok kann das sogar der Algorithmus. Wenn ich mir immer nur die Videos länger angucke, die dramatisch sind, kriege ich die immer wieder in die Timeline. Wenn ihr euch ein Video anguckt von einem Hasen auf einer blühenden Sommerwiese, bekommt ihr mehr von dem Content. Ja, also es ist jetzt mal ganz banal. So ist es halt. So funktionieren diese Apps. Und ich glaube, ihr müsst mehr aktiv steuern und einfach euch ein Stück selbst anders konditionieren. Die Welt ist in ihren Kernen viel besser, als euch Social Media glauben machen will.
Ja. Ich würde mal sagen, das ist dann auch ein schöner Abschluss für diese Folge von Ihnen. Und wir bedanken uns natürlich bei unseren Co-Moderatoren,
Hanna und Julian.
Ja. Und bei Ihnen natürlich, Herr Zehner, bedanken wir uns auch sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Und dann würde ich mal sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ich bedanke mich auch und ich mache ja öfter solche Sachen. Das waren sehr kluge Fragen insgesamt.
Ja. Vielen Dank.
Dankeschön.
Thank you.